Campus Crime zwischen Wissen und Wahnsinn. Triggerwarnung. In unserem Podcast Campus Crime behandeln wir reale Verbrechen an Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen, einschließlich Gewalt, Missbrauch, Suizid und selbstverletzendem Verhalten. Diese Themen können emotional belastend sein.
Ja, endlich ist es soweit. Wir sind wieder zurück. Ich kann es kaum glauben, nach so einer langen ungewollten Pause sitzen wir jetzt hier wieder zusammen im Lehrerzimmer und wir dürfen endlich wieder in die Aufnahme starten. Herzlich willkommen!
Hallöchen! Beziehungsweise nicht dürfen, wir können endlich wieder. Und wir haben es ja versprochen, deswegen gibt es heute eine Folge, bevor wir dann, tada, in die Ferien gehen. Aber wir sind heute auch gar nicht alleine da. Wir haben heute ganz hohen Besuch.
Unsere liebe Paula ist da, ein True Crime Fan der ersten Stunde und natürlich aber auch schon nicht deine erste Folge jetzt heute, sondern schon deine zweite, ne?
Richtig.
Herzlich willkommen, Pauli.
Ich bin schon geübt.
Genau.
Ich freue mich heute sehr, mit dabei zu sein bei euch. Und
ja, du hattest auch keine andere Möglichkeit.
Ja,
ne?
Richtig.
Paula ist nämlich eigentlich gerade zu Besuch bei uns hier und dann haben wir gesagt, du, wir müssen noch einen Podcast aufnehmen. Ey, was hältst du davon? Mach mal mit. Paula so, alles klar, okay. Why not, oder? Hast du Bock?
Aber sowas von.
Ja. Und Paula, wenn wir dich jetzt mal so fragen können, du bist ja ein Fan, absoluter Campus-Crime-Fan. Ne? Du warst ja auch mit uns auf dem bei Mod of X und hast ja auch ein Campus-Crime-Shirt.
Ich wollte gerade sagen, ich habe euren Merch, den ziehe ich jeden Tag an.
Ja, ich weiß.
Warum streichelst du eigentlich mein Bein dabei?
Das wird merkwürdig. Ich habe keinen Platz.
Und siehst du das Bild? Nee, und was ist so deine Folge, die dir so am meisten in Erinnerung, oder der Fall, sagen wir mal den Fall, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, wenn wir jetzt an unsere Fälle denken generell? Hast du da einen Plan?
Puh, also ich muss sagen, jeder Fall ist sehr speziell auf seine eigene Art und Weise. Aber wenn ich jetzt einen nennen müsste, wäre es auf jeden Fall Christiane F.
Ah, cool.
Ja, fand ich wirklich sehr fesselnd, sehr spannend.
Ja.
Ich muss ja auch spoilern, dass ich schon vorher eine Anfrage an dich gestellt hatte, dass ich die den zweiten Teil schon eher hören darf, weil ich es gar nicht
mich,
mehr...
Du hast mir gedroht, ja.
Ich stand abends vor deiner Haustür.
Okay, ich schick's dir.
Ich brauche den zweiten Teil.
Ja, stimmt. Da habe ich den schon zwei Nächte oder so vorher geschickt gehabt oder wir eher gesagt, weil der dann schon fertig war und dann wolltest du den schon hören, ne?
Ja.
Aber cool, ja, Christiane F., sage ich auch ehrlich. Anna hatte ja auch so einen ausgiebigen Fall mit Gabriel Fernandez.
Mhm, ne? Genau.
Und das war, glaube ich, für dich so der Fall, der am meisten Zeit gebraucht hat, oder? Also, oder der aufwendigste Fall für dich?
Der war definitiv sehr aufwendig, weil ich hatte das ja alles auch nur über die Doku gemacht und dann immer mit Pause und weitergucken und nochmal gucken und so. Ich finde es immer ein bisschen leichter, wenn du was lesen kannst dazu, vor allem auch online lesen kannst, weil du das ja dann einfach auch kopieren kannst und dann erstmal, ich mache immer so ein Rohdokument, wo ich alles erstmal reinmache und dann ich mir das irgendwie zusammensammel. Und da musste ich das wirklich handschriftlich aus dieser Doku ausschreiben, das war schon anstrengend.
Also wer alles jetzt noch nicht den Fall gehört hat, Gabriel Fernandez, auch zwei Teile davon, schaut oder hört unbedingt in die Folge. Ich fand auch besonders den zweiten Teil, oh, ich weiß noch, ich hatte, also keine Ahnung, aber alle Emotionen waren da bei mir.
Ja, da kommen wir jetzt wieder, dann ab September haben wir gesagt, wieder ein paar mehr.
Ja,
vielleicht können wir noch ein paar Worte dazu sagen, warum wir jetzt so lange gar nicht da waren. Ein paar wissen das ja. Wir hatten aber einfach, also es ist gar nicht spektakulär, es war niemand krank oder irgendetwas, aber wir hatten einfach so viel, sag ich mal, stressige, aber auch wunderschöne Momente in der Schule, die wir hier erlebt haben. Wir haben ja meine Klasse verabschiedet, das hat ganz viel Vorbereitung gebraucht. Wir waren, sowohl Maxi als auch ich, waren in den Prüfungen, schriftliche, mündliche, das hat alles sehr viel Zeit in Anspruch genommen, die Noten fertig zu machen. Aber wir hatten eine tolle Abschlussfeier. Ich hatte eine schöne Überraschung von meiner Klasse noch und ja, und dann hatten wir auch mit deiner Klasse noch das eine oder andere, ne?
Ja, genau. Ja, mit meiner Klasse war auch sehr amüsant. Also genau, wie Anne gerade schon gesagt hat, verzeiht uns. Es war einfach, wirklich der Schulalltag hat uns eingeholt. Das hat Priorität Nummer eins. Und wir haben es einfach nicht, wir haben es wirklich einfach nicht geschafft. Und das sei uns auch,
naja, sei es uns gegönnt.
Genau, nein,
sei aber, es gegönnt, aber wir haben es ja gerne gemacht und das waren einfach schöne Momente. Mit Maxis Klasse hatten wir auch noch eine Abschlussfeier, weil die jetzt auch gegangen ist. Wir hatten noch eine Lesenacht in der Schule. Das sind halt einfach Sachen, die wir für die Kinder gerne gemacht haben und da ist einfach der Podcast leider ein bisschen hinten abgefallen und jetzt gehen wir erstmal noch in die Sommerferien und dann wollen wir aber im September wieder
auf
mit
jeden Fall.
Wenn der, vollem Elan starten.
Wenn der Alltag wieder so richtig voll im Gange ist, dann haben wir wieder auch unser 14-tägigen Rhythmus, dann wird das auch wieder alles punktgenau hochgeladen und dann sind wir wieder voll in der Materie drin. Aber jetzt erstmal heute noch ein bisschen eine Folge, die wir uns natürlich, wir haben uns da ja dann zu dritt rangesetzt und haben gedacht, ey, das ist jetzt quasi so unser Sommerabschluss, Schuljahresabschluss. Ich rechne auch immer in Schuljahren, ne? Ich sage immer so, naja, nächstes Jahr denn, wie nächstes Jahr, ne? Ab September ist für mich das nächste Jahr denn, ne? Ich rechne immer in Schuljahren. Also es ist jetzt ein Schuljahresabschluss, dass wir eine Special Dreierfolge haben hier. Nicht nur ich oder nicht nur Anne hat heute den Fall recherchiert und möchte uns den heute darlegen, sondern wir wollen das zu dritt machen und haben uns den Fall zu dritt aufgeteilt. Wir haben uns einen Fall ausgesucht und jeder macht so ein Part und ja, wird glaube ich mal ganz interessant.
Ja, also hoffentlich erzählen wir nichts doppelt und dreifach.
Ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir sagen, ja, das hast du auch gerade schon erzählt, naja. Nee, ich denke nicht. Wird eine coole Sache. Ja, aber ansonsten auch alle, die uns jetzt hören dann und auch schon genüsslich in die Sommerferien gestartet sind, also unter anderem Schüler, wir wünschen euch natürlich wunderschöne Ferien, genießt es, kommt mal raus, lasst mal die Seele baumeln, genießt die nicht vorhandene Sonne, die im Moment so scheint und den Regen, der so toll da ist. Nein, aber wir wünschen euch natürlich auch oder wir hoffen natürlich auch, dass ihr einen schönen Schuljahresabschluss hattet und jetzt auch einen wunderbaren Sommer habt. Ne? Aber jetzt hören wir erstmal die Folge. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Anna, willst du noch was sagen?
Nö.
Oder Paula?
Ich bin aufgeregt.
Wirklich?
Ja, ich habe da Druck. Ich habe zwei Lehrer neben mir, ein Podcast und dich.
Ich habe nur gedacht, ich habe nur darauf gewartet, dass du unsere Worte jetzt sagst. Deswegen.
Die habe ich schon vergessen. Wir haben zu lange nicht aufgenommen.
Auf wie geht's? Nein.
Auf wie geht's?
Falsch.
Wie sind sie?
Let's go.
Es ist der 2. März 1998, kurz nach 7 Uhr. Es ist kalt an diesem Montagmorgen in Wien. Der Himmel ist grau, die Straßen noch nachts vom nächtlichen Tau. Die Stadt wirkt schläfrig. In einem unscheinbaren Wohnblock im 22. Bezirk zieht ein 10-jähriges Mädchen die Tür hinter sich zu. Sie läuft allein, wie jeden Morgen. Die Strecke zur Schule ist ihr vertraut. Sie könnte sie mit geschlossenen Augen gehen. Und doch liegt heute etwas in der Luft, das sie nicht benennen kann. Die 10-Jährige trägt ihren Schulranzen auf dem Rücken, den Kopf leicht gesenkt, als wolle sie sich dem Tag entziehen, bevor er richtig begonnen hat. Sie hat sich mit ihrer Mutter gestritten. Nichts Großes, keine Türen, die knallen, keine lauten Worte. Aber für das Mädchen wiegt selbst ein kurzer Satz schwer. Sie will sich heute wieder Mühe geben, will brav sein und pünktlich. Vielleicht, so hofft sie, wird ihre Mutter am Abend wieder liebevoller sein. Vielleicht wird sie dann auch ein bisschen stolz sein. Dass das Mädchen dazu heute keine Chance mehr bekommen wird, ahnt sie nicht. Dass ihr Name bald in aller Munde sein wird, noch weniger. Natascha Maria Kampusch wird am 17. Februar 1988 in Wien geboren. Sie ist das jüngste Kind der Schneiderin Brigitte Sirny und des Bäckermeisters Ludwig Koch. Neben ihr leben zwei ältere Halbschwestern aus der ersten Ehe der Mutter im Haushalt. Ein kleines, zusammengesetztes Familiengefüge, das auf den ersten Blick stabil wirkt, in dem aber schon früh Spannungen unter der Oberfläche brodeln. Und doch, in den ersten Jahren ihres Lebens erfährt Natascha Geborgenheit. Bis zu ihrem 5. Geburtstag wächst sie in einem liebevollen, fast behüteten Umfeld auf. Eltern, Großeltern, Freunde der Familie. Sie alle kümmern sich um das aufgeweckte kleine Mädchen. Ihre Großmutter, väterlicherseits, bietet ihr eine kleine Oase außerhalb des Wiener Alltags. In Süßenbrunn ein ruhiges Haus im Stil der Kaiserzeit, voller Garten und alter Bäume. Dort spielt sie mit Nachbarskindern, radelt durch die Straßen, pflückt im Sommer Kirschen und Johannisbeeren und wird mit Schokolade verwöhnt. Auch ihr Vater nimmt sie oft mit auf seine Lieferfahrten durch Wien, zeigt ihr die Welt aus dem Fenster seines Wagens. Die Mutter hingegen achtet auf Disziplin, Ordnung, äußere Erscheinung und näht ihr stets selbst schöne Kleider. Und vielleicht liegt genau darin bereits ein erstes stilles Missverstehen zwischen Mutter und Tochter. Denn obwohl Natascha spürt, dass man sich um sie sorgt, bleibt ihr etwas Wesentliches oft verwehrt. Wirkliche Nähe. Als sie 5 Jahre alt ist, beginnt das familiäre Gefüge zu bröckeln. Die Spannungen zwischen den Eltern nehmen zu, die Stimmen werden lauter, der Ton wird schärfer. Im Jahr 1993 schließlich, da ist Natascha gerade 5, lassen sich die Eltern scheiden. Ein Bruch, der nicht nur rechtlich vollzogen wird, sondern in Nataschas kindlicher Seele tiefe Risse hinterlässt. Von diesem Zeitpunkt an muss Natascha zwischen ihren Elternhäusern hin und her pendeln. Mal lebt sie bei ihrer Mutter, mal bei ihrem Vater. Was folgt, ist eine Kindheit in der Schwebe. Zwischen der Mutter, die mit Strenge reagiert, wo Zuwendung gebraucht würde, und einem Vater, der zwar nicht ganz verschwindet, aber zunehmend fernbleibt. Der Kontakt wird seltener, die Besuche flüchtiger, die Umarmungen kälter. Natascha beginnt, sich in ihrer eigenen Haut unwohl zu fühlen. Sie leidet unter Bettnässen und Esssucht, wird in der Schule wegen ihres Äußeren und ihrer ruhigen Art gehänselt. Die einst sichere Welt schrumpft zu einem Raum, in dem sie sich fremd fühlt, selbst in der eigenen Familie. Die Beziehung zur Mutter ist widersprüchlich. Mal gibt es Nähe, fast zärtliche Verbundenheit, dann wieder Ablehnung, Härte und Kälte. Ein Wechselspiel aus Erwartungen, die Natascha zu erfüllen versucht, und Enttäuschungen, die sie nicht versteht. So wächst sie heran, still, sensibel, wachsam. Ein Mädchen, das früh lernt, dass man sich besser in sich selbst zurückzieht, wenn es draußen zu laut wird. Aus einer selbstbewussten kleinen Person wurde nach und nach ein unsicheres Mädchen, schreibt sie später selbst. In der Schule gilt Natascha als still, klug, unauffällig. Niemand hätte gedacht, was in ihr vorging. Wie sehr sie sich manchmal verloren fühlte, trotz aller Ordnung um sie herum. Sie ist pflichtbewusst, freundlich, doch immer ein wenig abseits. Freunde hatte sie kaum. Sie ist ein Kind, das früh versteht, wer nicht auffällt, wird auch nicht enttäuscht. Und so geht sie nichtsahnd, auch an diesem Morgen, wie so oft, alleine, still, mit einem Blick, der mehr nach innen als nach außen gerichtet war, zur Schule. Die Gedanken voll von Fragen, die sie niemanden stellte. Die Hoffnung, dass dieser Tag ein guter werden möge. Dass die Welt vielleicht doch noch freundlicher mit ihr sein würde. Sie biegt um eine Ecke. Noch ein paar Meter bis zur Schule. Doch dann, ein Geräusch. Gummi auf Asphalt. Ein Lieferwagen, der abbremst. Weiß, unscheinbar. Die Tür öffnet sich. Ein kurzer Moment, ein Riss in der Welt. Hände greifen zu, hart, entschlossen. Keine Zeit zu schreien, keine Chance zu fliehen. Ich war wie eingefroren, wird sie sagen. Ich wusste sofort, dass das keine normale Situation war. Die Tür schlägt zu, der Wagen verschwindet. Und Natascha Kampusch, sie ist weg. Ein Kind auf dem Weg zur Schule, mitten aus der Welt gerissen.
In diesem Moment steht nur wenige Meter entfernt ein anderes Mädchen. Ishtar A., eine 12-jährige Mitschülerin. Sie hat alles gesehen, versteckt sich zitternd hinter einer Hecke, unfähig zu schreien. Ihre Augen sind weit aufgerissen. Sie hält den Atem an, presst die Hände auf den Mund. Das Bild, das sie dort sieht, wird sich für immer in ihre Erinnerung einbrennen. Ein Mann, ein weißer Kastenwagen, ein schreiendes Kind. Im Inneren diesen Wagens liegt Natascha, nun zusammengerollt, atemlos, ihre Brille verrutscht, ihr Rucksack zur Seite geworfen. Der Mann startet den Motor, ohne ein Wort, ohne eine Reaktion. Nur seine kalte Entschlossenheit füllt den ganzen Raum. Doch während Priklopil, mit Natascha, das ist der Entführer, im Fahrzeug sitzt, setzt er sich selbst unter Druck. Er wirkt nervös, telefoniert mit seinem alten Autotelefon, schaut aufs Display, wählt mehrfach irgendeine Nummer. Vielleicht nur, um das Mädchen den Glauben zu lassen, dass jemand auf sie wartet. Natascha denkt auch, sie soll verkauft werden. Sie ist voll und ganz davon überzeugt, dass gleich sie an Fremde übergeben wird. Doch niemand taucht auf. Stattdessen fährt Priklopil mit ihr los. Laut Nataschas späterer Aussage kreist er mit ihr rund 2,5 Stunden durch Wien und das Umland. Es ist unklar, ob dieser eine Täuschung sein soll oder einfach zur Verwirrung oder zur Tarnung dient. Schließlich erreicht er sein Ziel. Straßhof an der Nordbahn. Ein unscheinbares Haus mit weißer Fassade. Ein gepflegter Garten. Nichts deutet darauf hin, dass sich hier ein Verlies befindet. Priklopil trägt Natascha unter einer blauen Decke ins Haus. Sie bittet um Erlaubnis, auf die Toilette gehen zu dürfen. Diese befindet sich im Erdgeschoss. Kurz schließt sie sich ein, holt tief Luft, sucht verzweifelt einen Ausweg. Doch es gibt nur ein klein gekipptes Glasbaufenster. Keine Chance zur Flucht. Als sie wieder herauskommt, hält Priklopil ihr erneut die Decke über den Kopf. Er führt sie in den Keller. Dann öffnet er ein verstecktes Verlies hinter einem getarnten Wandschrank. Eine kleine, fensterlose Zelle von 5,5 Quadratmeter. Laminatboden, Holzpaneele, ein kleines Waschbecken, eine einfache Toilette und ein primitives Lüftungssystem und eine nackte Glühbirne in der Mitte. Die Stahltür, die sich nur elektrisch öffnen lässt, schließt sich. Natascha ist von nun an eingesperrt. Als Natascha nicht wie gewohnt von der Schule nach Hause kommt, bricht für ihre Mutter Brigitta eine Welt zusammen. Anfangs glaubt sie, ihre Tochter könnte sich verspätet haben, vielleicht einen Umweg gemacht haben. Doch die Stunden vergehen. Als sie um 13 Uhr noch immer nicht aufgetaucht ist, beginnt die Unruhe. Natascha war ein vorsichtiges Kind, verantwortungsbewusst und gewissenhaft. Sie wäre niemals grundlos verschwunden. Gegen 14 Uhr ist Brigitta bereits überzeugt, es ist was Schlimmes passiert. Sie ruft zunächst bei der Schule an. Dort heißt es, Natascha ist heute gar nicht zum Unterricht erschienen. Sofort alarmiert sie die Polizei. Bereits am Nachmittag beginnt die offizielle Suche nach der 10-Jährigen. Eine erste Alarmierung geht an alle Dienststellen Wiens. Noch ahnt niemand, dass das Mädchen zu diesem Zeitpunkt bereits in einem Kellerverlies eines Hauses in Straßhof liegt. Dienstag, 3. März 1998. Am Dienstag des 3. März, nur ein Tag nach der Entführung der 10-jährigen Natascha Kampusch, geht Wolfgang Priklopil scheinbar einem ganz normalen Alltag nach. Als wäre nichts geschehen. Während ganz Wien in heller Aufregung ist, Polizei, Medien, alle anderen fieberhaft nach dem vermissten Mädchen suchen und ihre Familie zwischen Angst, Ohnmacht und Hoffnung zerrissen ist, wahrt der Entführer eine kalte, unheimliche Fassade der Normalität. Am 6. Oktober 1997, also 5 Monate vor der Entführung, war Wolfgang Priklopil in einem Gerichtsverfahren als Zeuge und Geschädigter geladen. Es ging um eine Auseinandersetzung mit einem anderen Autofahrer vor einem Haus in der Bergsteiggasse. Ein Gebäude, das ein Freund von ihm, Ernst H., gehörte. Priklopil war dort offiziell als Hausbesorger gemeldet und erledigte einfache Arbeiten wie Putzen, Schneeschaufeln, also eine Art wie Hausmeister. Bei der Verhandlung wirkte Priklopil ruhig, sachlich und niemand ahnte, dass dieser scheinbar unauffällige Mann nur einen Tag zuvor ein 10-jähriges Mädchen entführt hatte und in seinen Keller eingesperrt hat. Er zeigte keine Nervosität, keine Auffälligkeiten, die Maske des harmlosen Technikers saß einfach bei ihm perfekt. Und Natascha, währenddessen Wolfgang nun einen Tag nach der Entführung, also am 3. März, in diesem Gericht saß, war Natascha alleine im Keller seines Hauses, ohne Tageslicht, ohne Uhr, ohne jedes Zeitgefühl. Die Außenwelt ist unerreichbar gewesen. Es ist schalldicht, keine Stimme, kein Vogel, kein Schritt, nichts dringt durch diese dicken Mauern. Natascha ist orientierungslos. Sie weiß nicht, ob draußen Tag oder Nacht ist. Kein Fenster, nur eine kahle Glühbirne. Ein einfacher Radiator, ein Waschbecken, ein Plastikbottich als Toilette, mehr war da nicht, und ein scharfer Geruch aus Leim, Holz und Metall. Sie zählte Sekunden, immer wieder, wie eine Trance, um sich einfach nicht zu verlieren, um ein Gefühl für die vergehende Zeit zu behalten. Aber es sind erst die ersten 27 Stunden. Und sie wird noch ganz viele weitere Stunden in diesem Verlies verbringen müssen. Ein Tag später, Mittwoch, 4. März. Ein erster Lichtblick. Die Schülerin, ihr erinnert euch vielleicht, Ishtar A., hatte ja bereits am Montagmorgen gesehen, wie ein Mädchen in ein Auto gezerrt wurde. Sie erzählte das dann ihrer Lehrerin, aber ihre Lehrerin nahm das nicht ernst. Ishtar berichtet dennoch zu Hause das Gleiche. Die Mutter ruft sofort die Polizei. Und die Polizei nimmt ihre Aussage auf. Sie beschreibt ein weißes Auto mit Buckel, einen großen Mann, das Kind habe geschrien. Das Auto hatte hinten kein Kennzeichen, die Scheiben waren dunkel. Und die Ermittler beginnen sofort, mit ihr Prospekte durchzugehen, besuchen Autohäuser. Doch sie finden keinen exakten Übereinstimmungswert. Zudem heißt es in Berichten, Ishtar neigt zu Übertreibungen. Ihr Deutsch sei auch nicht so gut. Und die Aussagen werden auch manchmal halt einfach ein bisschen falsch aufgenommen. Und man sollte ihr nicht immer alles glauben. Leider hätte man das vielleicht doch tun sollen. Donnerstag, 5. März 1998. Die Polizei startet eine landesweite Fahndung. Über 120 Polizisten, Polizeischüler, Hundeführer und Suchhunde durchkämmten Straßen, Wälder, Felder, alles. Auch ein Detektiv namens Walter Pöchhacker wurde von der Zeitung beauftragt, um bei der Suche zu helfen. Doch während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, geschieht etwas Schockierendes. Nataschas Mutter gerät plötzlich selbst ins Visier der Polizei. Die Ermittler befragen sie stundenlang. Sogar die absurde Vermutung, sie könne mit Kindermördern in Verbindung stehen, steht im Raum. Statt ihr beizustehen bei dieser schwierigen Zeit, wird sie verdächtigt. Für die verzweifelte Mutter ein zusätzlicher Schlag, während sie nur eins will, ihre Tochter lebend zurückbekommen. Freitag, 6. März bis Sonntag, 8. März. Die Hysterie in der Öffentlichkeit steigt. Zahlreiche Zeugen melden sich, darunter auch das Ehepaar H., das einen verdächtigen weißen Kastenwagen gesehen hat. Ohne Beschriftung, mit dunklen Scheiben, auswärtigen Kennzeichen und sogar hinten gar kein Kennzeichen. Die Polizei nimmt auch diese Hinweise auf. Durch das Puzzle fügt sich aber leider nichts zusammen. Priklopil hätte möglicherweise auch gefälschte Kennzeichen nutzen können. Montag bis Mittwoch, 11. März. Eine bittere Chance wird vertan. Die Suche nach Natascha läuft weiter auf Hochtouren. Noch immer hofft ihre Familie auf ein Lebenszeichen. Noch immer durchkämmt die Polizei Wien und die Umgebung. Auch die Aussage von Ishtar A., der einzigen Augenzeugen, wird erneut geprüft. Doch ihre Erinnerung beginnt zu verschwimmen. Vielleicht wegen der Angst, vielleicht weil man ihr von Anfang an nicht geglaubt hat. Ihre einst so klare Beschreibung wird nun von den Ermittlern als unkonkret, ungenau und einfach manchmal auch als übertrieben eingestuft. Der entscheidende Hinweis verliert leider an diesem Tag an Gewicht. Trotzdem gibt die Polizei nicht auf. In einer großen Auswertungsaktion werden alle weißen Kastenwagen in der Umgebung geprüft. Kennzeichen, Fahrzeugtypen, Halter, jeder Hinweis wird verfolgt. Und dann passiert es. Die Ermittler stoßen tatsächlich auf einen weißen Mercedes 100D mit verdächtigem Aufbau, ganz so wie von Zeugen beschrieben. Der Wagen steht in Straßhof an der Nordbahn, jener ruhigen Wohnsiedlung mit dem sauberen Vorgärten. Auf das Fahrzeug ist der Mann namens Wolfgang Priklopil gemeldet. Er ist alleinstehend, unauffällig, nie vorbestraft, ein Techniker mit scheinbar ruhigem Lebensstil. Kein Mensch, bei dem man an Entführung denken würde. Kein Alarmzeichen. Die Polizei vermerkt seinen Namen, prüft ihn oberflächlich und streicht ihn wieder von der Liste. Es fehlt der konkrete Verdacht. Niemand durchsucht einfach so das Haus. Niemand stellt sich in den Keller und schaut, ob da jetzt irgendein Verlies ist. Niemand entdeckt natürlich so durch auch das Verlies. Und niemand entdeckt Natascha. Die, eine große Chance, Natascha zu finden, ist zum Greifen nah. Doch sie zerrinnt zwischen den Fingern der Ermittler und keiner merkt es. Während draußen weiter Plakate kleben und Hinweise gesammelt werden, liegt Natascha in völliger Dunkelheit in einem winzigen Raum unter der Garage. Der Betonboden ist kalt, die Luft stickig. Sie friert, sie hat Angst, sie hat keine Ahnung, dass die Polizei nur wenige Meter gerade von ihr entfernt steht. In dieser Zeit beginnt Wolfgang Priklopil, die nächsten Schritte seiner perfiden Kontrolle umzusetzen. Er macht ihr kleine Zugeständnisse, bringt eine Matratze, lässt ein paar Spielsachen zurück, vielleicht ein Buch oder ein kleines Radio. Auf den ersten Blick wirken diese Dinge wie eine Geste, wie eine kleine Fürsorge. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Taktik, eine Manipulation. Er gibt ihr nicht, weil er Mitleid hat, sondern um Macht zu demonstrieren. Alles, was sie bekommt, hängt von einem Willen ab. Er entscheidet über Licht, Luft, Wasser, Nahrung und über jede Kleinigkeit, die sie sehen, hören oder berühren darf. Und so vergehen die Tage, Wochen und Monate. Draußen sucht man Natascha Kampusch, verteilt immer noch Fahndungsplakate, befragt Zeugen, doch keine Spur führt zu ihr. Die Welt draußen dreht sich weiter, während für Natascha tief unter einem Haus die Zeit stillsteht. Schnell etabliert sich Wolfgang Priklopil ein System aus Angst, Kontrolle und Zwang. Er nennt sich selbst den Gebieter und verlangt absolute Gehorsamkeit. Immer wieder wiederholt er die gleichen Sätze, wie ein Mantra, das sich in Nataschas junger Seele festbrennt. Gehorche! Demütig gehorchen, immer lieb sein, immer lieb gehorchen. Und wenn sie auch nur mit dem Blick widerspricht, folgt die Strafe. Manchmal nimmt er ihr das Essen weg, manchmal sperrt er sie Stunden oder tagelang in vollkommener Dunkelheit ein. Und manchmal schlägt er sie. Die Gewalt ist willkürlich, unberechenbar, genauso wie er es selbst will. Man weiß nie, ob er mit einem Lächeln oder einem Schlag die Tür öffnet. Es ist ein ständiges Wechselspiel zwischen Angst und falscher Hoffnung. Priklopil reduziert Natascha auf ein Objekt, nicht auf einen Menschen. Du gehörst jetzt mir, du bist mein Besitz. Er entscheidet, wann sie essen darf, wann sie schlafen darf, wann sie überhaupt sprechen darf. In den ersten Tagen rasiert er ihr sogar den Kopf, nicht nur um sie äußerlich zu verändern, sondern um sie zu brechen, um ihr das letzte Stück Selbstgefühl zu nehmen. Er kontrolliert ihren Körper mit grausamer Akribie. Sie darf nicht zunehmen, muss dünn bleiben. Leicht lebt es sich länger, sagt er zu ihr. Ihr Gewicht sinkt, zeitweise unter 40 Kilo. Ihr Körper wächst nicht mehr. Ihre Pubertät wird unterdrückt. Sie verliert ihre Kindheit, ihren Körper, doch bleibt trotzdem am Leben. Mit der Zeit verändert sich das Verlies. Priklopil bringt eine kleine Heizung, später eine Matratze, ein Hochbett, ein altes Radio, irgendwann sogar einen kleinen Fernseher. Natascha darf basteln, darf lesen, zeichnen. Doch all das nach seinen Bedingungen. Alles ist ein Mittel zur Kontrolle. Wer gehorcht, bekommt. Wer widerspricht, verliert. Es ist kein Leben, es ist ein ständiger Test. Alles, was bekommt, kann er ihr wieder sofort nehmen. Und doch Natascha kämpft, innerlich still. Sie organisiert sich ihren Tag, erfindet Rituale, denkt sich Geschichten aus, bastelt kleine Papiermöbel, versucht Struktur in eine strukturlose Welt zu bringen. Es ist ihre Form von Widerstand, leise, aber unzerbrechlich. Sie beginnt, ihren Entführer genau zu beobachten. Sie analysiert seine Stimmung, hört auf seine Atmungen, erkennt seine Launen. Sie sagt im Nachgang, ich musste ihn zu meinem Freund machen, um nicht kaputt zu gehen. Diese Worte wird sie Jahre später sagen und sie werden viel diskutiert, aber sie meint keine Freundschaft, sie meinte Überlebensstrategien. Psychologischer Selbstschutz nannte sie das auch. Sie spielt das Spiel, um zu überleben. Und es geht weiter. Mit den Jahren gewährt Priklopil ihr noch mehr Freiheiten. Insbesondere gelegentliche Bewegungsfreiheit unter strengster Kontrolle. Sie darf das Verlies nun endlich verlassen, im Haus helfen, Schnee schaufeln, kochen. Einmal darf sie sogar mit in den Baumarkt fahren. Doch nie ist sie wirklich frei. Jede Bewegung, jeder Atemzug ist reglementiert. Er zwingt sie, ihn Gebieter zu nennen. Er stellt sich sie als eine Art Gott dar, der alleine über ihr Leben bestimmt. Er sagt ihr immer, wenn du fliehst, bringe ich dich um. Oder dich und mich. Diese Drohung sitzt tief. Sie wirkt wie eine unsichtbare Kette. Selbst wenn sie Menschen begegnet, sagt sie nichts. Selbst wenn eine Tür offen steht, bleibt sie stehen. Der psychische Käfig ist stärker als jede Regel. Je mehr Jahre vergehen, desto mehr verändert sich die Art, wie Wolfgang Priklopil seine Macht ausübt. Anfangs ist Nataschas Welt auf wenige Quadratmeter reduziert. Ein dunkler, stiller, kalter Raum, in dem sie jedes Geräusch von ihm fürchten muss. Doch irgendwann beginnt er, ihr kleine Freiheiten zu gewähren. Zuerst nur wenige Minuten am Tag, dann etwas länger. Aber nie wirklich freiwillig. Nie ohne eine klare Botschaft. Du bist nur frei, wenn ich es erlaube. Und jederzeit kann ich dir das wieder nehmen. Diese Freiheiten erscheinen nach Jahren in Isolation wie ein Lichtstrahl. Aber sie sind in Wahrheit Teil des perfiden Systems. Priklopil, wie gesagt, hat sie auch selbst mit in den Baumarkt genommen. Nicht etwa aus Vertrauen, sondern aus Berechnung. Er ist sich sicher, sie wird nicht fliehen, weil sie es sich nicht wagt, weil sie gelernt hat, dass die Welt draußen nicht sicher ist. Zumindest hat er sie davon überzeugt. Auf dem Weg zum Baumarkt sitzt sie neben ihm im Auto. Ihre Hände liegen still auf dem Schoß. Ihre Augen huschen durch die Straßen, über Passanten, Autos, Geschäfte. Die Außenwelt ist so nah und doch so fern. Ihre Stimme bleibt stumm. Er hat sie darauf gedrillt. Immer wieder drohte er ihr. Wenn du jemandem etwas sagst, bringe ich ihn um. Und dich auch. Diese Sätze brennen sich in ihren Kopf. Und sie glaubte ihm, denn sie weiß, wozu er fähig ist. In einem anderen Moment darf sie für ein paar Minuten in den Garten. Frische Luft, Sonnenstrahlen auf der Haut. Zum ersten Mal seit Jahren. Vögel zwitschern. Irgendwo bellt ein Hund. Geräusche, die sie fast vergessen hatte. Doch es ist kein Moment der Freiheit, sondern nur der Inszenierung seiner Macht. Er steht direkt neben ihr. Jede ihrer Bewegungen wird beobachtet. Er sagt, du bist jetzt draußen, aber nur, weil ich es will. Und selbst wenn er sich entfernt, sie bleibt. Nicht, weil sie will, sondern weil sie muss. Die Tür steht offen, aber in ihrem Kopf sind tausend andere verschlossen. Denn was ist, wenn jemand sie anspricht? Was, wenn sie ruft? Was, wenn sie versucht zu fliehen? Und dann scheitert? Er hat ihr eingeredet, dass niemand ihr helfen wird, dass sie niemanden trauen kann, dass die Polizei sie sowieso für eine Lügnerin halten würde, dass niemand auf ihrer Seite ist. Und so bleibt sie stumm, selbst in Momenten, in denen Rettung nur einen Satz entfernt wäre. Manchmal, in seltenen Augenblicken, schaut sie einem Menschen in die Augen, ein Verkäufer, einer Nachbarin, ein Handwerker. In ihren Gedanken schreit sie um Hilfe, doch ihr Mund bleibt geschlossen. Ihr Blick bleibt starr, ihre Angst ist zu tief verwurzelt, dass wenn keine Hilfe kommt, es alles wieder von vorne beginnt. Jede Hoffnung ist gefährlich. Diese psychische Gefangenschaft ist stärker als jedes Schloss. Der wahre Käfig war nie das Verlies unter der Garage. Es war der Käfig in ihrem Kopf, ein Käfig aus Angst, aus Manipulation, Schuld und Drohung. Und Priklopil weiß das. Er erkennt, dass er eine Kette gebaut hat, die sie niemals lösen wird. Dass sein Wort reicht, dass sie bleibt. Nicht, weil sie will, sondern weil sie glaubt, keine Wahl zu haben. Doch tief in ihr wächst langsam etwas heran. Mit jeder dieser Ausflüge, mit jedem Kontakt zur Außenwelt, mit jedem Schritt hinaus in den Garten oder in ein Geschäft, da wächst ein ganz, ganz kleiner Funken. Eine Erinnerung daran, dass die Welt noch existiert und dass es vielleicht doch noch irgendwie, irgendwann die Freiheit geben kann. 23. August 2006. 3096 Tage. So lange war Natascha Kampusch verschwunden. Das sind 8 Jahre, 5 Monate und 21 Tage. Das sind mehr als 100.000 Stunden im Verlies. Mehr als 7 Millionen Minuten unter der Kontrolle eines Mannes, der ihr alles nahm. Die Kindheit, die Freiheit, die Unschuld. Doch nicht ihre Hoffnung und nicht ihre Entschlossenheit. Schon in den ersten Jahren der Gefangenschaft hatte Natascha über Flucht nachgedacht. Immer wieder blitzten Hoffnungen und Mut auf. Es gab kurze Momente, in denen sie draußen war. Begleitet, unter Beobachtung, unter Menschen, aber irgendwie der Blick der Freiheit. Ein kleiner Funke. Einmal war sie mit Wolfgang Priklopil in einem Baumarkt. Zwischen den Gängen liefen Menschen, Stimmen, Leben, Freiheit. Aber sie sagte nichts. Sie rief nicht um Hilfe. Warum? Sie ärgerte sich so doll, weil das war eigentlich jetzt mein einziger Moment, in dem ich es hätte schaffen können, oder? Aber seine Worte waren immer wieder da. Wenn du fliehst, töte ich dich. Ich töte dich und mich und alle anderen. Und jeden, den du etwas gesagt hast, jeden, der sich traut, dir zu helfen, werde ich umbringen. Diese Drohungen waren keine leeren Worte, sie waren psychologische Fesseln. Sie waren so stark hineingebrannt, so stark, dass sie selbst bei offener Tür nicht hindurchstreiten würde. Aber Natascha beobachtete. Sie lernte, sie wartete. Sie war nicht nur ein Opfer, sie war eine Überlebende. In Vorbereitung. Der 23. August 2006, der Tag, der nun alles veränderte. Es ist ein heißer Sommertag in Straßhof an der Nordbahn. Wolfgang Priklopil wirkt nervös. Er wirkt etwas unruhig. Er hatte sich an diesem Mittwoch freigenommen. Wie so oft in den letzten Monaten verlangte er von Natascha Hilfe im Haushalt. Sie ist inzwischen 18 Jahre alt, eine junge Frau und für ihn längst eine Art Haushaltsgehilfin. Ein Besitz, über den er glaubte, totale Macht zu haben. An diesem Tag sollte sie seinen weinroten BMW saugen. Das hatte sie schon so oft gemacht. Er bringt den Staubsauger raus, lässt sie in den Garten alleine arbeiten und um 13 Uhr klingelt auf einmal sein Handy. Es ist ein Wiener Interessent. Er meldet sich auf eine Zeitungsanzeige. Priklopil hatte eine Wohnung dort inseriert. Die Wohnung, die er Natascha unter Zwang hatte renovieren lassen. Der Lärm des Staubsaugers stört ihn beim Telefonieren. Also entfernt sich Wolfgang ein paar Meter vom Auto. Ein Moment, ein Spalt in der jahrelangen Kontrolle und Natascha erkennt ihn. Natascha tut, was sie innerlich 1000-mal durchgegangen ist. Der Staubsauger läuft weiter. Ein Trick, um Normalität zu simulieren. Auf einmal rennt sie, barfuß, ohne Tasche, ohne Plan, nur mit einem Ziel. Weg, jetzt, jetzt oder nie. Sie sprintet über das Grundstück, durch eine Gartentür, die Priklopil diesmal offen gelassen hatte. Ihre Füße schlagen auf heißen Asphalt, durch Gärten, durch Seitenstraßen, die Angst klebt. An ihr wie ihr Schweiß. Jeder Schritt könnte der letzte sein, jeder Moment könnte ihn zurückbringen. Sie spricht Passanten an, fleht sie an, ihr zu helfen, doch niemand reagiert. Bis sie vor einem Einfamilienhaus steht. Sie hämmert ans Fenster. Eine ältere Frau schaut sie erschrocken an. Und da steht sie. Ein junges Mädchen, barfuß, zerzaust, abgemagert. Mit zitternden Stimme, aber fester Entschlossenheit in ihren Augen. Ich bin Natascha Kampusch. Bitte rufen Sie die Polizei. Die Pensionistin versteht sofort, dass dies kein Spiel ist. Kein Irrtum. Sie lässt Natascha herein, versorgt sie, ruft den Notruf. Wenig später trifft eine Streifenpolizistin ein. Zuerst herrscht Ungläubigkeit. 8 Jahre? Das verschwundene Mädchen von damals? Doch Natascha bleibt ruhig. Auf die Frage, ob sie Beweise hatte, antwortet sie nur: Ich kann keine Namen nennen. Ein Satz, der viel andeutet und Spekulationen nähert. Später fragen die Ermittler nach einem Codenamen, ein Wort, das nur Natascha Kampusch kannte. Und sie nennt es, korrekt. Ihre Identität wird durch DNA bestätigt. Auch ihr Reisepass wird im Haus des Täters gefunden. also in einem Versteck. Das war das letzte Beweisstück einer grausamen Vergangenheit. Und jetzt stellen wir uns die Frage, was tat Wolfgang Priklopil, als er merkte, dass sie weg war? Priklopil beendete gegen 13.04 Uhr sein Telefonat und bemerkte auf einmal die Leere. Das Auto läuft noch, der Staubsauger brummt, aber Natascha ist fort. Noch am selben Abend, kurz vor 21 Uhr, wirft sich Wolfgang Priklopil zwischen zwei Stationen der Wiener S-Bahn vor einem Zug. Und er stirbt. So einfach nimmt er sich das Leben, so endet das Leben eines Mannes, der glaubte, ein Mädchen für immer besitzen zu können. Und so beginnt das zweite Leben von Natascha Kampusch.
Als Natascha Kampusch sich am 23. August 2006 aus der Gefangenschaft von Wolfgang Priklopil befreit, ist sie 18 Jahre alt. Und doch kein typischer Teenager. Kein Schulabschluss, keine Partys, kein Sommer, kein Winter, kein Frühling dazwischen, nur Betonwände, Dunkelheit, Kontrolle und Isolation. 8 Jahre lang. 8 Jahre, in denen die Zeit für sie stillstand. 8 Jahre, in denen sie nicht leben durfte. Nur funktionieren. Was die Welt als Freiheit feiert, fühlt sich für sie nicht wie Erlösung an. Es ist Überforderung. Eine Rückkehr in eine Welt, die nicht auf sie gewartet hat. Es war, als würde die Welt in mich hinein explodieren, wird sie später sagen. Sie weiß nichts von 9/11, nichts von sozialen Medien, nicht von Smartphones oder Existenz von Harry Potter. Und plötzlich ist alles da. Zu laut, zu grell, zu nah. Die Polizei bringt sie in eine geschützte Wohngemeinschaft. Fremde Wände, fremde Menschen. Sie ist in Sicherheit, aber innerlich zersplittert. Und der mediale Sturm beginnt schneller, als sie atmen kann. Kamerateams belagern Wien, Reporter kauern hinter Büschen, Boulevardjournalisten schreiben über ihre Stimme, ihre Kleidung, ihre Haltung. Einige werfen ihr sogar vor, zu kontrolliert zu sein, zu wenig Opfer. Als gäbe es ein Protokoll, wie man gebrochen sein muss. Natascha antwortet nur, ich bin überlebt, nicht inszeniert. Doch was niemand sieht, der wahre Kampf beginnt erst jetzt. Sie beginnt eine intensive, langjährige Therapie. Kein heilsames Gespräch, keine schnellen Antworten, sondern regelmäßig tiefgründige psychologische Begleitung. Sie arbeitet mit mehreren Traumatherapeutinnen, darunter eine Frau, die über Jahre hinweg zu ihrem Ruhepol wird. Nicht, weil sie Lösungen bringt, sondern weil sie aushält, still, konstant und verlässlich. Ich war wie ein unbeschriebenes Blatt, aber mit Rissen, sagt Natascha später über die erste Zeit. Sie leidet unter Schlafstörungen, Panikattacken, Flashbacks. Türklingeln, ein Schock, ein Schatten an der Wand, eine Bedrohung. Offene Türen, beängstigend, geschlossene, kaum auszuhalten. Der Raum zwischen den Gegensätzen wird ihr tägliches Minenfeld. Und die Gewalt, die sie erlebt hat, war nicht nur psychisch. Sie wurde geschlagen, erniedrigt, gedemütigt, über Jahre hinweg. Auf ihrem Körper hinterließen diese Jahre Spuren. Narben, Prellungen und Schmerzpunkte. Manche sind verheilt, andere blieben sichtbar. Doch nicht jede Wunde war auf der Haut. Viele haben sich in den Körper eingeschrieben. In Zellen, in Muskeln, in Reflexe. Ihr Nervensystem blieb lange im Alarmzustand. Mein Körper hat sich an Schmerz erinnert, auch wenn ich ihn längst vergessen wollte. Therapie ist für sie kein Rückblick, sondern ein Wiederaufbau. Sie muss sich selbst neu zusammensetzen. Identität ist etwas, das sie sich Stück für Stück, Träne für Träne, Gedanke für Gedanke wieder aneignet. Sie findet Halt in kleinen Routinen, in der Stille und in der Kreativität. Schon in der Gefangenschaft hatte sie gezeichnet, heimlich vorsichtig, als letzte Form von Selbstbestimmung. Jetzt wird diese Kreativität zu ihrer Sprache. Wenn ich zeichnete, war ich für einen Moment nicht eingesperrt. Doch auf Bildung wird für sie zu einem Akt der Rückeroberung. 8 Jahre lang hatte sie keine Schule besucht. Als sie zurückkam, war da eine Lücke. Aber auch ein brennender Wille, nicht zurückzuschauen, sondern nachzuholen, was ihr gestohlen wurde. Sie entscheidet sich, den Schulabschluss zu machen. Für sich, nicht für das Bild der Öffentlichkeit. Sie bereitet sich im privaten Rahmen auf die Externistenprüfung zur 8. Schulstufe, mittlere Reife in Österreich vor. 2008 besteht sie die Prüfung erfolgreich. Mit Disziplin, mit Unterstützung durch Pädagogen und Pädagoginnen, mit Mut. Ich wollte mir beweisen, dass ich wieder entscheiden kann, dass ich bestimmen darf, wie mein Leben weitergeht. Später belegt sie Kurse in Psychologie, Literatur, Geschichte. Nicht für ein Zertifikat, sondern für ihr inneres Gleichgewicht. Auch öffentlich beginnt sie, ihre Stimme zurückzuholen. 2010 erscheint ihr erstes Buch, 3096 Tage. Ein schonungslos ehrlicher Bericht über das, was war. Kein Opferdrama, kein Skandalbuch, sondern ein Zeugnis ihrer inneren Kraft. Es war, als würde ich meine Geschichte endlich selbst halten dürfen, nicht andere. Das Buch wird ein Bestseller, später verfilmt. 2016 folgt 10 Jahre Freiheit, ein Nachdenken über das Danach, über das Leben jenseits der Flucht. Frei zu sein bedeutet, wählen zu können und zu wissen, wer man ist, wenn niemand zusieht. Weitere Bücher folgen, Cyberneider, in dem sie sich mit digitalem Hass auseinandersetzt, einem Hass, den sie selbst in beängstigter Form erfahren musste. Und Stärke zeigen, ein Buch über mentale Gesundheit und Verletzlichkeit. Aber Natascha Campos schreibt nicht nur, sie gestaltet. 2017 gründet sie ihre eigene Schmuckmarke Fior. Zarte Stücke mit Rissen, mit Makeln und Spuren. Kein Produkt von Perfektion, sondern von Tiefe. Ich wollte zeigen, dass etwas beschädigt sein kann und trotzdem schön ist. Auch im Fernsehen tritt sie auf, anders als man es erwartet hätte. Zwischen 2008 und 2010 moderiert sie ihre eigene Talkshow. Natascha Campos trifft. Gespräche mit Tiefgang, mit Neugier und Respekt. Ein Format, in dem sie nicht erzählt, sondern fragt. Nicht beleuchtet wird, sondern selbst das Licht richtet. Ein stiller, aber selbstbestimmter Schritt zurück ins Leben. Und das vielleicht Wichtigste. Natascha Campos ist nie stehen geblieben. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Opferrolle. Sie hat gelernt, still, geduldig und unbeirrbar. Heute lebt sie zurückgezogen in Wien. Keine Kameras, keine roten Teppiche. Sie schützt ihre Privatsphäre, nicht aus Schwäche, sondern aus Selbstachtung. 2011 spendet sie einen großen Teil ihrer Einnahmen für den Bau eines Kinderkrankenhauses in Sri Lanka. Kein PR-Stunt, keine Presse. Nur eine leise Geste, die sie sagt, ich weiß, wie es ist, wenn niemand hilft. Und heute sagt sie mit fester Stimme und offenem Blick, das Trauma hat meinen Weg geprägt, aber nicht mein ganzes Leben bestimmt. Und genau das ist es, was ihre Geschichte so besonders macht. Nicht der Moment der Flucht, sondern der stille Wiederaufbau danach. Nicht die Schlagzeilen, sondern das Schweigen dazwischen. Nicht die Wunden, sondern die Art, wie sie mit Würde getragen wurde. Denn Natascha Campos hat sich nie in die Öffentlichkeit inszeniert. Sie hat sich selbst zurückerobert, Stück für Stück, in Therapie, in Büchern, in Schmuck, in Gesprächen, in Stille und in Entscheidungen. Sie ist nicht zerbrochen an dem, was man ihr angetan hat. Sie hat sich selbst gewählt, mit aller Verletzlichkeit und mit aller Stärke. Nicht laut, aber klar, nicht perfekt, aber wahr. Nicht Opfer, sondern Mensch.
Ja, das war unser Fall, den wir jetzt euch präsentiert haben. Ich denke mal, der ein oder andere wird diesen Fall ja sicherlich kennen. Also für mich war das ein Fall, den ich definitiv aus meiner Kindheit kenne. Also ich kann mich daran erinnern, als sie verschwunden war. Mhm. So ein bisschen. Aber ich kann mich vor allem daran erinnern, als sie wieder aufgetaucht war. Und ja, dieses Thema weiße Lieferwagen war wirklich dann ganz groß bei uns.
Weiße Lieferwagen, Paula, ich sag's nur, ne?
Ich versuch sie bestenfalls zu meiden, weil ich einfach wirklich sehr Angst davor habe, immer große Bögen um so eine Transporter,
ja,
egal in welchem Land, mache. Aber ich muss auch sagen, wir hatten ja auch, ich sag mal, letztens erst den Film nochmal dazu gesehen. Mhm. Und ich finde einfach, Natascha Campos, das ganze Themengebiet ist einfach sehr Gänsehautmoment, auch ja, als wir den Film gesehen haben. Ich habe geschwitzt, ich war ja,
gerade bei der Flucht, ne?
Gerade bei der Flucht, ja, wo man diesen kleinen Spalt gesehen hatte zur Freiheit. So, riskiert man jetzt alles oder bleibt man in diesen
Ketten von, ja, ihnen,
in dem,
ne,
Käfig?
Wie ich ja auch immer sagen wollte, das war immer so, er hat ihr schon ab und zu Freiheit gegeben, aber sie hat gesagt, sie hatte unsichtbare Ketten an ihrem Hals, ne, wo sie gesagt hat, wenn ich jetzt einen Schritt zu viel mache, sperrt er mich wieder 2 Jahre jetzt vielleicht unten im Verlies ein, ne? Natürlich an den Tag, wo sie verschwunden ist, daran kann ich mich nicht erinnern. Also da war ich 1 Jahr alt, ne? Das ist, ich kann mich nicht mehr erinnern, dann 8 Jahre später, wo sie dann wieder war. Ich kann mich nur daran erinnern, wo ihr Buch rausgekommen ist und dann das hieß, ne, 3098 Tage. 8 Jahre verschwunden, Natascha Kampusch. Und das war ja, wie ich auch in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, ich glaube, mein erstes Buch, was ich gelesen habe, weil ich dieses Thema, oh, ich fand das so spannend, auch als Jugendliche, so, oh mein Gott, meine größte Angst, jemand entführt zu werden. Das ist einfach ein Mädchen passiert und ich fand das auch so, so krass und schlimm und spannend und ja, wir haben es probiert, ein bisschen runterzubrechen, also sehr runterzubrechen. Wir hätten jetzt aufgrund der Quelle des Buches, ich glaube, 3 Folgen wieder machen können, aber es hätte jetzt einfach den zeitlichen Rahmen nicht hergegeben. Gesprungen, wie auch immer, ne? Also wir haben es einfach probiert. Wir wollen jetzt noch eine Folge aufnehmen, wir wollen Natascha Kampusch behandeln. Wir haben es einfach das Wichtigste kompakt zusammengeschrieben. Den Film können wir empfehlen, wir können das Buch auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es noch 1000 Millionen andere krasse Details, aber das Grobe habt ihr zusammengefasst bekommen von uns. Und für mich ist der wichtigste Moment natürlich der Moment der Flucht, dass sie es geschafft hat und dass sie geflohen ist in die hinterste Gartenspalte, dann irgendeine Wohnsiedlung und wie sie da bei dieser Frau geklopft hat. Und natürlich 8 Jahre, du bist in deiner Entwicklungsphase Nummer 1. Bei uns ist es so, wenn wir die Schüler 6 Wochen nicht sehen, sind die schon weiterentwickelt und kommen ja nach 6 Wochen Sommerferien in die Schule und denken sich so, wow, bist du gewachsen. 8 Jahre, du erkennst diese Person ja nicht wieder. Was ich auch immer noch so krass fand, war immer mit dieser körperlichen Gewalt wie Glatze schneiden, also Glatze schoren, also Haare geschnitten, sehr hungern lassen, auch so richtig abgemagert, ganz, ganz ungesund sah sie aus. Nie Sonne an die Haut gelassen. Ja, also ich finde, das sind so krasse Details. Es gibt so einen Moment, sie musste ja dann immer runter ins Verlies unter der Garage. Und wenn er Besuch hatte, war sie ja dann auch unten im Verlies. Und wenn der Besuch weg war, unter anderem seine Mutter, durfte sie dann das Haus putzen und war sehr so seine Haushaltsgehilfin. Und sie hatte ganz, ganz lange Haare schon. Und dann hat sie geputzt, alles ordentlich gemacht, bla bla bla, dann musste sie wieder runter. Und dann ist seine Mutter gekommen, was weiß ich, und hat ein blondes Haar gefunden. Und dann hat sie sich gefragt, oh, hast du eine Freundin oder so? Und dann ist er so böse geworden, so ausgerastet worden, wo die Mutter dann weg war, hat er sie gleich an den Haaren gepackt, hoch ins Bad gerissen, hat ihr wieder Glatze geschoren. Ne? So, also er hat sie auch ganz doll körperlich und seelisch ganz doll misshandelt, fand ich auch immer krass.
Ja, ich denke aber auch immer an die sexuellen Übergriffe, ja. Die haben wir ja gar nicht so ausgeweitet, aber da hatte ich auch gelesen bei der Recherche, dass sie ja auch dahingehend befragt wurde und dass sie auch überall gesagt hat, dass sie eigentlich freiwillig mit ihm geschlafen hat und sowas. Und das finde ich krass, weil das ist ja eigentlich nur, wie du immer gesagt hast, eine Manipulation, ne?
Genau.
Also freiwillig kann man ja von gar nichts reden, wenn du entführt wurdest, aber irgendwann baust du ja auch irgendwo eine Bindung zu diesem einzigen Menschen auf, dass sie wahrscheinlich teilweise dachte, dass das freiwillig war. Und es kam wohl auch ja 2 Jahre später auch Fotos, also so kinderpornografische Fotos wurden auch entdeckt von bei ihr im Haus.
Ja.
Dass er wohl aber auch in so einer, in der Wiener Sadomaso-Szene unterwegs war und kinderpornografisch. Und man bis heute auch nicht ganz weiß, ob es auch Komplizen gab, die sich auch an ihr vergehen durften. Dass sie das immer so halb verneint, halb bejaht hat. Immer nur so, dass sie keine Namen nennen kann, was ja schon auch eine Aussage ist.
Ja.
Also da wird wahrscheinlich noch einiges.
Und sie hat auch wirklich erst Jahre nach ihrer Flucht über diesen sexuellen Missbrauch auch geredet, weil sie einfach auch so ein Schamgefühl davon hatte und hat auch immer gesagt, sie hätte es über sich ergehen lassen, aber sie hatte auch immer den Hintergedanken, bitte lieber Gott, lass mich nicht schwanger werden, ne? Weil das wäre das Schlimmste gewesen, hat sie gesagt, was in dem Moment auch hätte noch passieren können, ne?
Ja, einfach furchtbar. Aber dann ist es auch einfach spannend, dass sie das dann wirklich geschafft hat, ne?
Ja.
Und dass sie auch weitergelebt hat. Also, dass sie sich ja nachher auch so stark gemacht hat für diese ganzen Themen. Und was ich krass fand, das hatte Paula ja gesagt, auch, dass sie so ein Buch schreiben muss eigentlich über Cybermobbing. Dass sich ein Entführungsopfer, wir haben ja vorhin so Kommentare gelesen, dass da Leute unter ihre Sachen geschrieben haben, geh mal zurück in den Keller und sowas. Mhm. Ja, wie kann man so empathielos sein? Also ich frage mich, was hat diese Frau gemacht, wirklich, dass sie Hass erfahren?
Katastrophe.
Musste. Wahrscheinlich, ja, sie war 10 und hatte zu kurze Kleidung an, deswegen durfte sie entführt werden oder so, weiß ich auch nicht. Ganz, aber das ganz kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist wieder irgendwelche traurig. Leute, die irgendwo Ach, keine Ahnung, selber.
Ja, die dann auch sagen, Stockholm-Syndrom und ach, die hat sich in den Täter verliebt, hat das doch alles mitgemacht, sie wollte doch gar nicht fliehen und sowas, ne? Und
ja, und selbst wenn das so wäre, ja, das ist ja auch nur eine Form von seelischem Missbrauch, wo sich das irgendwann entwickelt durch die Situation.
Weil sie einfach keine Bezugsperson hat. 8 Jahre, mit 10 Jahren kommst du da rein, das ist deine einzige Person in deiner Umgebung, mit der du jetzt irgendwie. Entweder sperrt sie sich total ein, du bist allein im Verlies oder du freundest dich irgendwie mit dieser Person da oben an, machst auf heile Welt und lässt es über dich ergehen, aber hast dadurch vielleicht ein bisschen Funken von, ich kann mal frei sein auf deine Art und irgendwie raus aus meiner dunklen Zelle.
Naja, und ne? Auch ist auch eine Art und Weise, vielleicht auch dem Tod zu entgehen, weil wenn du mit dem Entführer ja auch was aufbaust, dann... Das habe ich irgendwo mal gelesen, auch wenn es so darum geht, wenn du selbst entführt wirst oder sowas, dass man mit diesen Menschen auch bei Geiselnahmen und so, dass man ein persönliches Verhältnis aufbauen soll, so ein Name von sich erzählen, so aufbauen soll, weil es denen dann schwieriger fällt, diese Hemmschwelle zu überschreiten, jemanden zu töten. Mhm. So, ne? Also
eigentlich. Du musst aber, wenn du es so siehst, musst du ja aber auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit haben, um sowas überhaupt erstmal durchstehen zu können. Also nicht jeder würde dieses traumatische Erlebnis überhaupt überleben, noch
und über dich ergehen lassen.
Ja, noch so. Über einen Überlebenswillen überhaupt zu haben, dass du vielleicht noch einen Ticken Hoffnung hast, dass danach, oder dass du es rausschaffen kannst, sodass du dir nicht irgendwie was suchst da unten und dir einfach nur denkst, wozu soll ich noch leben? Ich habe keinen Lebenssinn mehr, also ich will das jetzt beenden. So, also für mich ist es unvorstellbar, wie man überhaupt da überlebt hat.
Ja, so schafft man. Ne?
Ja, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, gerade wenn man eine Kindheit hatte, wo man rausgeht, wo man spielt, wo man sich auf dem Spielplatz getroffen hat, wo man Verstecken spielt, wo man
einfach Kind ist, ne? Richtig. Und dann auf einmal wirst du so entrissen und hast nur noch diese eine fremde Person vor dir, mit der du zukünftig deine Weihnachten, deine Geburtstage, all das zusammen feiern musst.
Schlimm und gruselig, wirklich.
Und natürlich baust du da, also... Ja, verständlich. Wahnsinn. Und auch Respekt, dass sie dieses Buch noch geschrieben hat, 10 Jahre nach der Entführung. Auch sehr interessant, das Buch habe ich nicht gelesen. Aber fand ich auch nochmal interessant, was sie alles für Bücher geschrieben hat. Ne? Ja, gut, dann beenden wir jetzt nach 57 Minuten unsere letzte Podcast-Folge Nummer 25.
Und es ist 23.27 Uhr.
Das waren jetzt zu viele Zahlen, Anne. Nein, dann ist es jetzt wirklich an der Zeit, Lebewohl zu sagen und tschüss. Ja. Auf Wiedersehen.
Tschö mit Ö.
Naja, und wir müssen es auch nochmal ganz offiziell sagen, damit es auch jeder gehört hat. Wir gehen jetzt in die Sommerferien. Wir machen jetzt wirklich Urlaub. Jetzt
Sommerpause.
Machen wir ganz bewusst eine Pause und wir werden uns im September dann wieder hören. Ihr werdet das bei Social Media sehen. Und ja, wir wünschen euch auch einen schönen August.
Einen wunderschönen Sommer. Genießt die Zeit, was auch immer ihr macht. Hoffen wir auf ein paar Sonnenstrahlen.
Dass das Wetter besser wird.
Genau. Und wir freuen uns ganz, ganz doll, dann im September wieder voll in die Materie einzutauchen, wieder zu recherchieren, die unterschiedlichsten Fälle zu
präsentieren.
Ja, und euch erstmal so auf Fälle zu stoßen wieder, ist ja auch immer so ein paar, nicht so allzu leicht, interessante Fälle zu finden. Aber ja, wir haben Bock, wir haben richtig Bock. Das war jetzt ein bisschen holperig zum Schluss, die letzten Wochen, das tut uns sehr leid, aber es geht dann im neuen Schuljahr wieder vollkommen, voll und ganz los. Darauf freuen wir uns. Wir drücken euch ganz doll. Danke immer, dass ihr einschaltet. Danke, dass ihr treue Zuhörer seid, dass wir immer so süßes Feedback bekommen. Wir haben euch ganz doll lieb. Passt auf euch auf. Seid immer nett zueinander. Und jetzt adios, amigos. Tschüss.